Zum Beispiel gibt es etwas, das nennt sich Gluten-Migraine, also Gluten-Migräne. Das bedeutet, dass wenn ich halt eine Glutensensibilität habe oder gar eine Zöliakie, dass wir dann auch bei einer massiven Zöliakie merken, dass feinmotorische Fähigkeiten plötzlich eingeschränkt werden, weil halt diese Zöliakie auch dafür sorgt, dass GABA im Kleinhirn nicht mehr adäquat produziert werden kann. Das bedeutet, das Enzym, was für die Umwandlung von Glutamat zu GABA sorgt, das wird durch das Gluten eingeschränkt. Und wir haben im Endeffekt ein Missverhältnis zwischen dem erregenden Neurotransmitter Glutamat und dem hemmenden Neurotransmitter GABA. Und unser Kleinhirn, für unser Kleinhirn ist der wichtigste Neurotransmitter GABA, der primär hemmende Neurotransmitter. Und deswegen erleben wir dann häufig auch Defizite, Dysfunktion durch Glutenkonsum, die sich in einer gestörten motorischen Qualität bemerkbar machen können.
Die Welt ist im Wandel. Stress und Belastung auf unseren Organismus sind überall. Zur selben Zeit aber gibt es heute eine Vielzahl natürlicher und auch technologisch fortschrittlicher Methoden, wie der Einsatz der Spektren des Lichts, unsere Atmung, Kälte, Nährstoffaufnahme und Nährstoffentzug, die Natur und auch unsere Gedanken. Gezielt eingesetzt ermöglichen sie nicht nur eine vollständige Entfaltung unserer Gesundheit in der heutigen Umwelt, sondern dass wir sogar neue Potenziale erobern können. Wo sind unsere Grenzen? Nimm deine Gesundheit selbst in die Hand und wir finden es gemeinsam heraus. Willkommen zum Epigenetik Podcast.
Willkommen bei Epigenetik TV. Mein Name ist Sebastian Dietrich und mein Gast heute ist Patrick Meinert. Patrick, du bist Sportwissenschaftler, Psychologe und Sportphysiotherapeut. Seit über 21 Jahren bist du als Trainer tätig und unterrichtest an diversen Ausbildungsinstituten. Seit 2016 befasst du dich immer mehr mit dem Thema Neuroathletik und vor allem der Gehirngesundheit. Du hast dazu mehrere Bücher geschrieben und dich als Coach und Therapeut auf Personen mit chronischen Schmerzen und neurologischen Problemen mit Schwerpunkt Halswirbelsäule und Erschöpfung spezialisiert. Patrick, vielen Dank, dass du heute hier bist. Willkommen bei Epigenetik TV.
Hallo Sebastian, danke für die Einladung. Freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, das ist eine interessante Kombi, Patrick. Schwerpunkt Halswirbelsäule habe ich vorgelesen und Erschöpfung. Sind das zwei unterschiedliche Themen oder bedingt das eine und auch das andere?
Sowohl als auch. Also natürlich kannst du Probleme in der Halswirbelsäule haben, komplett unabhängig von Erschöpfung. Du kannst Erschöpfung haben, komplett unabhängig von der Halswirbelsäule. Nur ich merke vor allem, je stärker die Problematik neurologisch bedingt ist, desto mehr ist da die Halswirbelsäule relevant. Und Defizite in der Halswirbelsäule können tatsächlich wirklich starke negative Effekte auf unser Nervensystem haben.
Ja, spannend. Da werden wir sowieso jetzt gleich ein bisschen tiefer drauf eingehen. Wie sind da vielleicht die Zusammenhänge? Bevor es losgeht, Patrick, wir kennen uns ja so aus dem Fitnessbereich, aus dem Kraftbereich und wir haben uns beide ja auch von da dann wieder in unterschiedliche Richtungen eigentlich entwickelt. Bei dir ging es eben dann eher so in die Gehirngesundheit, was eigentlich passt zu deinem Hintergrund. Also klar, der Sportwissenschaftler, aber auch dann der Psychologe. Also das Gehirn spielte da schon irgendwie mit rein, auch wenn es in der Psychologie vielleicht eher so auch das Verhalten ist. Wie kam es denn aber trotzdem dazu, dass du dich dann irgendwann mal immer mehr mit dem Thema Gehirn befasst hast?
Also du hast es ja schon gerade angesprochen. Ich habe tatsächlich, bevor ich Sport studiert habe, habe ich erstmal Psychologie studiert und dann auch meinen Abschluss gemacht, habe auch ein Jahr lang als Psychologe gearbeitet. Ich war aber zu der Zeit, ich glaube, 25, als ich so meinen Abschluss in den Händen hatte. Und ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht reif genug gefühlt, um als Psychologe zu arbeiten. Ich war sozusagen erst frisch erwachsen, wenn man das so sagen möchte. Und das hat mich auf eine, man könnte sagen, mentale und emotionale Art, hat mich das komplett überfordert. Und nichtsdestotrotz wollte ich den Menschen trotzdem helfen, habe dann angefangen, Sport zu studieren, habe dann als Trainer gearbeitet, Personal Trainer. Aber ich hatte natürlich immer noch diesen Background und immer noch das Interesse für die Psyche. Und dann bin ich tatsächlich 2012 auf das Konzept von Eric Kopp, auf Z-Health gestoßen, wo dann, man könnte sagen, die Psyche mit dem Körper verbunden oder kombiniert worden ist. Und das war dann der Schritt zur sogenannten funktionellen Neurologie, wo man einfach erfahren hat, dass natürlich auch körperliche Leistungen, Motorik, Koordination, Kraft, Geschwindigkeit, Beweglichkeit sehr, sehr viel vom Nervensystem abhängig ist. Und als Sportwissenschaftler und als Personal Trainer hat das natürlich mein Interesse geweckt. Und irgendwann hat sich aus diesem Interesse eher so der Drang Richtung Therapie entwickelt. Und jetzt bin ich dazu in der Lage, den therapeutischen Zweig der funktionellen Neurologie zu nutzen und gleichzeitig natürlich mein Wissen als Psychologe zu verwenden. Und das ist auch der Grund, wieso ich das jetzt in meinem Coaching auf diese Art und Weise kombiniere. Also man könnte sagen, so die Schnittstelle zwischen Psychiatrie oder Psychologie und Neurologie.
Ja, klingt total interessant. Und ich bin auch total begeistert eigentlich von der Gehirngesundheit und auch natürlich von dem Ausbildungskonzept, das Eric Kopter aufgesetzt hat und dann vor allem nach Europa gebracht hat. Ich glaube, in Europa kam so der richtige Durchbruch, der in den USA, glaube ich, auch doch immer noch ziemlich ausgeblieben ist, muss man sagen. Aber in Europa ist das ja richtig eingefahren und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Angelegenheit. Aber es ist natürlich auch hochkomplex. Unser Gehirn ist hochkomplex. Mhm. Wenn wir vielleicht mal so starten, was gehört denn zu einer guten Gehirngesundheit? Ohne da jetzt vielleicht ins Detail zu gehen, vielleicht können wir mal so ein paar Überschriften abhaken. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, man könnte das einordnen? Klar, Ernährung wäre wahrscheinlich irgendwie was, aber welche Überschriften oder Kategorien würdest du denn setzen, was für die Gehirngesundheit wichtig ist?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass sich die Gehirngesundheit in erster Linie von der allgemeinen Gesundheit in den notwendigen Schritten gar nicht so sehr unterscheidet. Bewegung ist nicht nur positiv für unsere, ich nenne es mal körperliche Gesundheit, sondern auch für unsere neuronale Gesundheit. Bereits in der frühkindlichen Entwicklung reift das Gehirn durch Bewegung. Das Gehirn reift dadurch, dass sich Kleinkinder barfuß bewegen. Also barfuß alleine, die sensorische Aufnahme von Informationen aus der Umwelt, die führen dann dazu, dass sich das Gehirn entwickelt. Und wir sehen auch bei der frühkindlichen Entwicklung, dass durch die Entwicklung von motorischen Komponenten entwickeln sich auch kognitive Bereiche im Nervensystem. Also da merkt man, dass auf jeden Fall Bewegung ein extrem wichtiger Baustein für die Entwicklung des Gehirns ist und natürlich dann auch für die Gesunderhaltung. Und du hast es gerade angesprochen, Ernährung. Auch da sehe ich natürlich einen Benefit auf der körperlichen Ebene. Wir müssen uns gesund ernähren, damit natürlich alle Systeme vernünftig und adäquat funktionieren. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Gehirn. Das bedeutet in erster Linie nicht rauchen, kein Alkoholkonsum oder zumindest wenig. Wir müssen also hier auch sehen, dass Alkohol immer Nervenzellen zerstört. Also jeglicher Konsum, auch wenn es nur ein Bierchen ist, dadurch werden Nervenzellen zerstört. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, Nervenzellen können wieder aufgebaut werden, beziehungsweise wir sind in der Lage, neue Nervenzellen zu produzieren. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, welche potenzielle Schädigung dahinter steckt. Und bei der Ernährung, wir wissen, es gibt unterschiedliche Formen von Diäten und jeder sagt was anderes, was sinnvoll ist. Aber in Bezug auf neuronale Gesundheit gibt es bestimmte Ernährungsweisen, die sind besser als andere. Wir wissen auf jeden Fall, dass eher eine Low Carb oder sogar eine ketogene Ernährung eher Benefit für die Nervengesundheit hat, als zum Beispiel eine klassische Western Diet oder eine Ernährung, die betont ist durch Kohlenhydrate und durch gesättigte Fette. Vor allem in der Kombination, nicht dass gesättigte Fette per se schlecht wären, also in Kombination mit vor allem Einfachzucker, da sehen wir Probleme. Ja, also und das sind die Sachen, die wir natürlich in erster Linie auch für die reine körperliche Gesundheit sehen und natürlich dann für die neuronale. Und dann gibt es natürlich spezifische Dinge, die man sich anschauen kann. Wie kombiniere ich Krafttraining mit Ausdauertraining, wenn ich Ausdauertraining mache, welche Form von Ausdauertraining, um nur da vielleicht eine Kleinigkeit schon etwas mehr in die Tiefe zu nehmen, wenn wir immer wieder hören, Herz-Kreislauf-Training ist gut für die Gehirngesundheit, Prävention von neurodegenerativen Erkrankungen, dann stellt sich natürlich die Frage, gut, was bedeutet jetzt Ausdauertraining? Um etwas spezifischer zu sein, zeigt sich zum Beispiel, dass intensive Intervalle, zum Beispiel High-Intensity-Interval-Training, ist zum Beispiel für das Gehirn sinnvoller als das klassische Low-Intensity-Steady-State. Also eher intensive Intervalle, kurz und knackig, sind sinnvoller für das Gehirn als zum Beispiel 40 Minuten in niedrigem Tempo auf dem Laufband.
Ja, spannende Sachen waren da drin. Was ich eigentlich total easy, aber super wertvoll finde, ist einfach nur die Bewegung an sich. Und das merke ich an mir auch immer. Wenn ich mich in meiner Arbeit verliere und mich halt einfach wenig bewege, dann geht es mir einfach auch mental nicht so gut, dann bin ich halt einfach nicht gut drauf. Aber wenn ich dann einfach wieder in die Bewegung komme, und das kann einfach auch nur spazieren gehen sein oder es kann halt einfach auch nur ein bisschen mobilisieren und Stretching sein, dann geht es nicht nur dem Körper besser, sondern es geht natürlich dann auch meinem Wohlbefinden besser. Das heißt, es wirkt sich einfach auch direkt auf die Gehirngesundheit aus. Und was ich auch spannend finde, ist eigentlich auch dieser Alkoholkonsum. Weil wenn man sich die Blue Zones mal anschaut, dann ist einer der neuen Gemeinsamkeiten von über 100-Jährigen, von den Zentenariern, ist quasi etwas Alkoholkonsum. Die nennen das Wine at Five. Und zwar ist es dann für Frauen ein Glas Wein sozusagen, für Männer sind es zwei Gläser. Und da ist auch irgendwie spannend, das sind ja Korrelations- oder Beobachtungsstudien, ist natürlich auch irgendwie spannend zu philosophieren, was kann da denn dahinter stecken? Und wenn das vielleicht ein Konzept der Hermesis ist, also wie beim Training ja auch, ich zerstöre den Muskel, du hast vorhin gesagt, die Nervenzellen können auch wieder nachwachsen. Beim Training mache ich quasi auch nichts anderes, zerstöre ich den Muskel und dadurch wieder stärker. Wäre auch spannend, ob tatsächlich dieser Alkoholkonsum, wenn er sich zumindest auf dem Level hält, ein Glas oder maximal zwei Gläser pro Tag, ob das sich tatsächlich dann positiv auf die Gehirngesundheit oder grundsätzlich auf die Gesundheit auswirkt, bedingt durch die Hermesis. Kennst du da irgendwas zu, wie es grundsätzlich mit dem Alkoholkonsum aussieht? Klar ist er schädlich, aber kann er vielleicht durch diese niedrige toxische Auswirkung und dann dadurch, dass der Körper stärker wird, kann sich das positiv auswirken?
Also die einzigen Studien, die ich dazu kenne, die zeigen tatsächlich auf, dass schon ab dem ersten Glas Alkohol es problematisch für das Gehirn ist. Natürlich kann es sein, dass auch der Effekt der Hormesis in Bezug auf Alkohol zu verzeichnen ist. Meine persönliche Meinung ist, dass das Beispiel, um das aufzugreifen, was du gerade gesagt hast, dieses Wine at Five, auch wenn es nur ein Glas ist, dass ich den positiven Effekt dadurch primär habe, dass ich eine Art Pause einnehme, ich genieße, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt im Leben, einfach mal Sachen zu genießen. Vor allem, wenn der Wein besonders gut schmeckt, ist da natürlich Genuss mit dabei. Und in der Regel trinke ich ja den Wein auch nicht alleine, sondern ich habe also soziale Kontakte. Also ich glaube tatsächlich Genuss, Pause und sozialer Kontakt. Ich glaube, das ist das, was uns dann den Mehrwert in der Situation liefert.
Jetzt haben wir viele positive Sachen genannt, so für Gesundheit und Wohlbefinden, Gehirngesundheit. Auf der anderen Seite bedeutet das ja gleichzeitig, wenn ich die gute Ernährung weglasse, wenn ich den Sport, wenn ich die Bewegung weglasse, dann kann es dazu kommen, dass es der Gehirngesundheit ja quasi nicht mehr so gut geht. Was ist denn da so gängig eigentlich? Du befasst dich ja viel mit Gehirngesundheit, hast viele Kunden aus dem Bereich. Was sind denn so gängige Dysfunktionen, mit denen du Begegnung hast? So Depressionen oder sind das schon schwerwiegendere Krankheitsbilder? Was gibt es denn da draußen so?
Also zwei Dinge, die in letzter Zeit immer wieder häufiger auftreten, sind in erster Linie Autoimmungeschehen. Erleben wir tatsächlich seit den 60ern, vielleicht seit den 70ern, massiven Anstieg. Und Autoimmungeschehen auf der einen Seite kann es natürlich eine organspezifische Erkrankung sein, wie zum Beispiel Lupus oder Hashimoto. Aber wir erleben auch, dass sich Autoimmungeschehen natürlich auch im Nervensystem breit macht, so dass der Körper Autoantikörper produziert. Und das haben wir unter anderem, das sehen wir bei CFS, wo etwa 30% aller Betroffenen Antikörper gegen körpereigene Neurotransmitter produzieren, wie zum Beispiel das Acetylcholin, was dann dazu führt, Brain Fog, Konzentrationsprobleme und noch andere Symptome. Und tatsächlich inflammatorische Prozesse werden verstärkt. Auf der einen Seite auch über Autoimmungeschehen.
Darf ich ganz kurz einhaken? Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Aspekt, dass eine Autoimmunität entsteht auf einen gewissen Botenstoff, den der Körper quasi ja selbst herstellt. Eigentlich kennt man die Autoimmunerkrankung eher gegenüber ein Gewebe, wie zum Beispiel, du hast ja gesagt, der Schilddrüse. Aber es geht auch quasi gegenüber einem Hormon oder gegenüber einem Neurotransmitter. Jetzt in dem Fall ist es das Acetylcholin. Also das funktioniert in Form von, wie wird das getriggert? Wie muss man sich das vorstellen vielleicht auch, wenn du da ein bisschen drauf eingehen kannst? Ich kenne zum Beispiel einen Bezug von Milchkonsum, der sich negativ auswirken kann aufs Kleinhirn, aufs Cerebellum, weil eben die Proteinstruktur ähnlich ist, ähnlich wie man das kennt durch Gluten und Hashimoto, weil eben die Proteinstruktur ähnlich ist, das heißt die Aminosäuresequenz ist ähnlich. Wie ist denn das zu verstehen mit den Neurotransmittern? Das ist eine ganz interessante Begebenheit.
Also es gibt tatsächlich einen direkten und einen indirekten Effekt. Das, was du zum Beispiel angesprochen hast in Bezug auf das Kleinhirn, das wäre ein indirekter Effekt auf den Neurotransmitter GABA. Zum Beispiel gibt es etwas, das nennt sich Gluten-Migraine, also Gluten-Migräne. Das bedeutet, dass wenn ich halt eine Glutensensibilität habe oder gar eine Zöliakie, dass wir dann auch bei einer massiven Zöliakie merken, dass feinmotorische Fähigkeiten plötzlich eingeschränkt werden, weil halt diese Zöliakie auch dafür sorgt, dass GABA im Kleinhirn nicht mehr adäquat produziert werden kann. Das bedeutet, das Enzym, was für die Umwandlung von Glutamat zu GABA sorgt, das wird durch das Gluten eingeschränkt. Und wir haben im Endeffekt ein Missverhältnis zwischen dem erregenden Neurotransmitter Glutamat und dem hemmenden Neurotransmitter GABA. Und unser Kleinhirn, für unser Kleinhirn ist der wichtigste Neurotransmitter GABA, der primär hemmende Neurotransmitter. Und deswegen erleben wir dann häufig auch Defizite, Dysfunktion durch Glutenkonsum, die sich in einer gestörten motorischen Qualität bemerkbar machen können. Aber die wenigsten Leute assoziieren das.
Das heißt das dann so, dass ich ein bisschen unruhig werde? Und das heißt vielleicht, dass wenn ich abends Gluten esse, das wirkt sich dann eher so unruhig auf mein Nervensystem aus, habe dann vielleicht Schlafstörungen? Oder ist es tatsächlich motorisch, dass ich irgendwelche vielleicht sogar Einschränkungen oder Ausfälle bekommen will?
Ich würde sagen, Schlafstörungen können vielleicht das erste Anzeichen dafür sein. Es kann tatsächlich sein, dass ich Probleme habe bei Bewegungskoordination, bei Gleichgewichtsfähigkeit, dass ich dazu neige, manchmal etwas zittrig zu sein, dass ich Distanzen nicht gut einschätzen kann, wenn ich bestimmte Dinge, Objekte greife, wenn ich mit Objekten interagiere, sogar Autofahren, räumliche Wahrnehmung. Spinale Stabilität, also alles, was mit Kontraktionsfähigkeit der Muskulatur zu tun hat, muskuläre Schwäche, das sind alles Dinge, die dann passieren können, wenn das Kleinhirn eingeschränkt ist, bis hin sogar zu visuellen Problemen. Und das ist etwas, was den meisten Leuten, die zum Beispiel unter Glutensensibilität oder unter Zöliakie leiden, gar nicht bewusst ist, dass auch dadurch das körpereigene Neurotransmittersystem, ich nenne es mal, angegriffen wird.
Interessant.
Und auf der anderen Seite...
Muss gar nicht so tief gehen, wenn wir da nicht so tief rein müssen. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Verständnis. Die Zöliakie würde dann über Entzündungsmechanismen sich negativ auswirken auf das Enzym, auf GAD, was quasi auf GAD, was den Abbau macht von Glutamin oder die Umwandlung hin zu GABA.
Korrekt, genau. Das heißt, wir haben einen direkten negativen Effekt auf das Enzym. Das Enzym kann nicht mehr adäquat produziert werden und das sorgt für eine Missbalance zwischen Glutamat und GABA. Und wenn ich natürlich dann dazu neige, natürlich noch Sachen zu konsumieren, wo bereits Geschmacksverstärker drin sind, die natürlich dieselbe Struktur haben wie das körpereigene Glutamat, dann sorge ich für eine noch stärkere überschießende Reaktion durch das Glutamat. Und das führt natürlich zu weiteren neurotoxischen Prozessen.
Entdecke dich selbst mit der DNA-Analyse von Epigenes. Deine DNA ist nicht dein Schicksal, aber sie ist dein Startpunkt und dein Potenzial. Dein Lifestyle und die Epigenetik aber bestimmen dann deine Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wir testen deine DNA zur Ernährung, Schlaf, Hormone, Detox und Athletik und leiten daraus individuell auf dich abgestimmte Lifestyle-Empfehlungen ab. Finde heraus, wer du wirklich bist mit der DNA-Analyse von Epigenes und entfalte dein wahres Ich.
Ich bin so ein bisschen drin in dem Thema, weil mich da auch genetische Prädispositionen für interessieren. Da gibt es so 5, 6, was das Enzym angeht, GAD. Aber natürlich gibt es auch, so wie du es jetzt benennst, quasi epigenetische Prozesse oder über Transkriptionsfaktoren, wie auch immer man das nennen mag, dass quasi da auch die Genfunktion oder dann die Enzymfunktion hemmen können. Ja, spannend, super. Also natürlich nicht für die das haben, aber das heißt, da kann schon mal so eine Connection sein. Was gibt es da noch?
Ja, es geht um den direkten Effekt. Den direkten Effekt, ich habe gerade den Neurotransmitter Acetylcholin angesprochen, als Bestandteil des möglichen Autoimmungeschehens, zum Beispiel bei CFS. Wie gesagt, es gibt noch andere Krankheitsbilder außer Chronic Fatigue Syndrome, wo ebenfalls Antikörper gegen körpereigene Neurotransmitter produziert werden können. Es ist aber nicht nur Acetylcholin, häufig ist es auch Noradrenalin. Und das merkt man dann zum Beispiel durch eine plötzlich einsetzende mangelnde Konzentrationsfähigkeit. Und Noradrenalin ist ja genau das, was uns eine starke Konzentrationsfähigkeit gibt. Ich nehme immer ganz gerne das Beispiel, wenn ich jemand in kaltes Wasser plötzlich reinwerfe, ne, dann werden plötzlich die Augen ganz groß und wir sind wach, wir sind aufmerksam, wir sind im Moment. Und das liegt natürlich daran, dass im Hirnstamm, im Locus coeruleus, plötzlich eine extrem hohe Menge an Noradrenalin ausgeschwemmt und produziert wird. Wir sind wach, wir fühlen uns fit, ready to go. Und durch eben dieses Autoimmungeschehen kann es einfach sein, dass die körpereigene Produktion von Noradrenalin deutlich reduziert wird. Und das führt dann zum gewissen Gefühl von Lethargie oder einfach nicht mehr präsent zu sein. Wir verlieren unsere Konzentrationsfähigkeit, wir verlieren unseren Fokus. Und das ist dann auch als ein Bestandteil von Brain Fog, was wir dann wahrnehmen können.
Interessant. Was kann denn dafür eine Ursache sein? Wir haben jetzt vorhin das Gluten genannt für den Angriff auf GAD. Wie sieht es denn da aus mit dem Angriff quasi auf den Locus coeruleus oder auf, du hast auch Acetylcholin genannt?
Ja, das Interessante ist, was wir mittlerweile wissen oder was die Forschung auch in den letzten Jahren gezeigt hat, diese starke Verbindung zwischen dem Immunsystem und dem autonomen Nervensystem. Und ich glaube, was viele nicht wissen, ist, dass das Immunsystem auch durch das autonome Nervensystem reguliert wird. Und zwar zwischen dem Zusammenspiel aus Sympathikus und Parasympathikus. Und viele assoziieren den Sympathikus immer nach dem Motto, das ist der böse Teil des autonomen Nervensystems, was natürlich völliger Quatsch ist. Also wir sind zum Beispiel, der Mensch ist von Natur aus sympathikoton. Das heißt, unsere Natur ist das Gaspedal. Und wir müssen uns sozusagen aktiv ausbremsen. Das heißt, Parasympathikus ist etwas, was aktiviert werden muss. Man könnte sagen bewusst oder unterbewusst, um uns immer wieder abzubremsen. Aber von der Natur aus sind wir Sympathikoton, damit wir in der Lage sind zu handeln, damit wir in der Lage sind, zum Beispiel Fight and Flight entsprechend zu jagen, uns zu schützen, uns zu wehren. Deswegen ist es auch gut. Und das Gleiche gilt auch für die Funktion unseres Immunsystems. Das heißt, wenn wir ein Pathogen detektieren, ob das jetzt nur ein viral ist, bakteriell oder ein Toxin oder sonstiges, dann sorgt die Aktivierung unseres Sympathikus dafür, dass das Immunsystem adäquat arbeiten kann. Und irgendwann, wenn wir sympathikoton sind und das Immunsystem hat seine Arbeit erledigt, dann steigt der Parasympathikus ein. Der sorgt dafür, dass der Sympathikus gedämpft wird und das Immunsystem sich in Anführungsstrichen etwas entspannen kann. Wenn wir aber dauerhaft sympathikoton sind, sind wir auch dauerhaft in einer Art Überaktivierung des Immunsystems, was dann irgendwann zu einer Autoimmunreaktion führen kann, aufgrund dieses Ungleichgewichtes. Und wenn ich natürlich per se schon sympathikoton bin, wenn ich chronisch gestresst bin und eine geringe parasympathische Aktivität habe, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, ein Autoimmungeschehen zu entwickeln, viel, viel höher.
Wenn ich zusätzlich dann wahrscheinlich auch noch viel Gluten konsumiere und für Entzündungen sorge oder eben auch Casein zum Beispiel, das dann eben ähnlich ist zu den unterschiedlichen Geweben.
Korrekt, natürlich. Genauso wie Schwermetalle. Also wir sehen ja, dass wir mehr Autoimmunerkrankungen haben, sozusagen vor allem so in den 70er Jahren, ne, wo die Industrie nochmal einen starken Aufwind bekommen hat. Und wir wissen einfach, dass wir viel mehr Schadstoffe in unserer Umwelt und Umgebung haben, die der Körper nicht mehr adäquat verarbeiten kann. Und interessanterweise sehen wir natürlich auch in dem Zusammenhang auch ein erhöhtes Maß an Autoimmunerkrankungen.
Sind das ähnliche Prozesse zu Autoimmunerkrankungen wie zum Beispiel gegenüber der Schilddrüse? Da weiß man ja, okay, wenn ich Hashimoto habe und mit meinem Lebensstil so weitermache, dann frisst mein Immunsystem quasi irgendwann die Schilddrüse auf, beziehungsweise ich bin einfach nicht mehr in der Lage, dann Schilddrüsenhormone zu produzieren, die ja an so vielen anderen Orten auch gebraucht werden. Aber so ist es ja auch mit Adrenalin. Es wird ja auch an vielen Orten gebraucht, in jeder Zelle quasi. Ist es da ähnlich zu sehen, dass da quasi das Immunsystem gegenüber dem Locus coeruleus so vorgehen würde, um den komplett platt zu machen? Es ist ja im Falle von Locus coeruleus auch so, dass er nicht nur dort Adrenalin produziert. Da passieren ja viele andere Sachen auch, die sich ja dann quasi auch degenerieren müssten.
Also in erster Linie haben wir die Veränderung wirklich der neurochemischen Balance, wo dann wirklich die relevanten Neurotransmitter nicht mehr so produziert werden, wie sie produziert werden sollten. Also es ergibt sich ein biochemisches Ungleichgewicht. Der Locus coeruleus kann natürlich im Kontext von bestimmten Erkrankungen auch angegriffen werden. Das heißt, bei vielen neurologischen Erkrankungen erleben wir einfach auch einen Verlust der Substanz, der neuronalen Substanz. Also grundsätzlich unterscheiden wir zwischen grauer Substanz und weißer Substanz. Und zum Beispiel bei Long-Covid nenne ich das jetzt einfach mal als präsentestes Thema immer noch für viele Menschen, erleben wir tatsächlich auch einen Rückgang der kortikalen Struktur. Das heißt, Personen, die unter Long-Covid leiden, die haben tatsächlich einen Verlust von bis zu 2% Gehirnmasse hinnehmen müssen. Und das in unterschiedlichen Stellen. Das liegt aber eher in einer Degeneration. Das bedeutet also, dass weniger durch das Autoimmungeschehen die einzelnen Bereiche im Gehirn reduziert werden von der Größe her, sondern eher durch die dadurch ausgelösten inflammatorischen Prozesse. Also man kann sagen, Autoimmungeschehen führt dazu, dass es zu überschießenden Entzündungsreaktionen kommt, also Neuroinflammation. Diese Neuroinflammation setzt eine Kaskade in Gang, wo immer noch das Immunsystem durch die überschießende Reaktion sich gegen den Körper selbst wendet. Das führt zu einer neurotoxischen Umgebung und das führt zu einer konsequenten Zerstörung von Nervenzellen.
Und endet man in der Teufelsschleife sozusagen.
Genau.
Jetzt hast du quasi die direkte, die indirekte Autoimmunität oder Neuroautoimmunität genannt. Und wir waren eigentlich bei der Frage stehen geblieben, was ist aktuell denn so vorherrschend? Du hast jetzt zusätzlich auch noch Long-Covid mit reingebracht als Verlust von Gehirnsubstanz. Sind das schon die primären Sachen, die du aktuell siehst, so die Autoimmungeschehen, Long-Covid? Mit was befasst du denn dich vielleicht noch oder sind das die Hauptgebiete?
Also tatsächlich achte ich in erster Linie darauf oder beschäftige mich mit Brain Fog. Brain Fog ist auch da wieder ein Symptom für viele mögliche Erkrankungen. Brain Fog kann ein Symptom sein von Autoimmunerkrankungen, kann ein Symptom sein von einer Gehirnerschütterung, Migräne, aber auch virale Reaktivierung, ob das jetzt nun Epstein-Barr ist oder ähnliches. Und da merkt man einfach, dass immer mehr Leute unter Brain Fog, also Gehirnnebel, leiden und einfach nicht wissen, was ist die Ursache. Mhm. Und ich erlebe einfach, dass immer mehr Menschen haben diese unspezifische Symptomatik, wissen nicht, wo das herkommt, plus neurodegenerative Erkrankungen oder allgemein Neurodegeneration. Bei der Neurodegeneration muss nicht per se eine spezifische Erkrankung sein, wie zum Beispiel Alzheimer oder Parkinson. Und die Leute werden immer depressiver. Und da sind so die Erkrankungen, die ich immer häufiger erlebe. Und es kann natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Ursachen geben. Und die Hauptursache, wenn ich das wirklich auf einen Faktor runterbrechen würde, womit die Leute zu kämpfen haben, dann ist das wirklich Neuroinflammation, also Entzündungsprozesse im Nervensystem.
Ganz kurz jetzt auch das Thema Depression angesprochen. Das kann natürlich all dem, was wir jetzt besprochen haben, immer zusätzlich einhergehen. Mhm. Wie ist denn da eigentlich Grundsätze für solche Sachen, die Herangehensweise, die klassische Herangehensweise aus der Schulmedizin? Kennt Symptom X, dann gibt es eigentlich, geht der Katalog auf und dann gibt es eben Medikament Y. Mhm. Ist das aktuell zu all den Sachen auch ähnlich oder gibt es sowas überhaupt in der Schulmedizin, Autoimmunität gegenüber Bereiche des Gehirns, wie wird sowas behandelt? Hast du da Einblick, wie das eigentlich abläuft in der Schulmedizin?
Naja, also wenn es um Depressionen geht, dann ist natürlich immer noch das erste Mittel der Wahl selektive Serotonin-Wiederaufnahmehämmer, ne? Die klassischen Antidepressiva. Und die Ärzte können sich ja im Endeffekt darauf ausruhen und sagen, naja, Antidepressiva funktionieren bei 30-50% aller Depressiven. Gleichzeitig eine aktuelle Statistik, zumindest aus den USA, zeigt, dass etwa, ich glaube, 41-45% aller Amerikaner nehmen mehr oder weniger regelmäßig Antidepressiva. Also da merkt man schon, da liegt wohl irgendwo ein Problem vor. Auf der einen Seite, wieso nehmen es so viele? Und auf der anderen Seite, wieso wird es so häufig verschrieben, auch wenn es in Anführungsstrichen nur bei 30-50% wirkt? Und dann ergeben sich natürlich irgendwann auch die Personen, wo man sagen würde, die sind therapie- oder medikamentenresistent. Also medikamentenresistent nach dem Motto, du hast Depression, aber die typischen Antidepressiva funktionieren nicht, oder therapieresistent, Verhaltenstherapie funktioniert nicht, medikamentöse Therapie funktioniert nicht. Und am Ende kommt dann vielleicht die sogenannte Elektrokonvulsionstherapie, was man früher umgangssprachlich als Elektroschocktherapie bezeichnet hat. Und da gibt es natürlich einfach Maßnahmen, die sogar besser funktionieren können. Also es gibt Maßnahmen, die mindestens gleichwertig funktionieren können wie Antidepressiva. Und man hat einfach festgestellt, dass wenn man versucht, neuroinflammatorische Prozesse zu reduzieren und die Neuroplastizität, also die Gehirnentwicklung, zu unterstützen, dass es dann mindestens dieselbe Wirkung haben kann wie Antidepressiva, wenn nicht sogar noch besser, weil bei Antidepressivern irgendwann die Wirkung noch einiger Zeit nachlässt. Also wenn man sich Langzeitstudien von Antidepressiva anschaut, merkt man, dass das Verhalten und die Stimmung sich gar nicht wirklich optimiert, zumindest nicht langfristig, sondern man hat nur einen kurzfristigen Effekt. Und wenn man jetzt sich auf inflammatorische Prozesse konzentrieren würde und auf die Steigerung der Funktionalität des Gehirns, auf die Entwicklungsfähigkeit des Gehirns, merkt man einen viel besseren nachhaltigen, also langfristigen Effekt.
Ja, macht natürlich Sinn, nicht nur auf die Wunde zu gehen, Pflaster drauf zu packen, sondern sich natürlich die Ursache anzuschauen und an der Ursache zu arbeiten. Dann kommt es natürlich zu einem positiven Langeffekt. Das ist ja überall so. Kennt man ja aus der funktionellen Medizin oder wie man es auch bezeichnen mag. Jetzt ist natürlich auch interessant zu wissen, der heutige Arzt hat ja gar nicht die Zeit, auch herauszufinden, was ist denn da die Ursache. Die haben irgendwie ihre 5 oder 10 Minuten, natürlich hat er die Möglichkeit nicht, da zu gucken, ist da ein Enzym eingeschränkt, ist da eine Autoimmunität, wo ist tatsächlich die Ursache. Wie ist denn eine Herangehensweise, mit der du arbeitest, um sowas herauszufinden? Wir haben jetzt viel über Neuroinflammation gehört, wir haben über Neurotransmitter gesprochen. Wie kann ich das testen oder wie machst du grundsätzlich so eine Diagnostik? Wenn wir Neurotransmitter testen, dann befinden die sich ja auch teilweise im Körper natürlich, aber manchmal befinden die sich im Körper, gehen aber gar nicht ins Gehirn. Beispiel ist natürlich irgendwie Serotonin, da wird über 2/3, kannst mich gleich korrigieren, wenn das nicht stimmt, aber im Darm produziert. Das muss aber nicht alles dann auch ins Gehirn gehen. Das heißt, wenn ich mir heute Blut abnehme und Neurotransmitter testen lasse oder auch über den Urin, dann ist das vielleicht gar nicht wirklich so aussagekräftig. Wie sieht da die Gehirngesundheit aus? Also wie machst du die Diagnostik? Wie ausgefeilt ist das Ganze? Auf was schaust du da alles?
Tatsächlich in 90% der Fälle gar nicht ausgefeilt, aus den Gründen, die du schon gerade ansatzweise genannt hast. Also Neurotransmitterwerte im Körper zu bestimmen, ist fast unmöglich. Also, weil jegliches Verfahren, was man anwendet, hat seine Nachteile. Zum einen, die Werte der Neurotransmitter fluktuieren extrem stark. Das heißt, in jedem Moment lässt sich ein anderes Niveau darstellen. Das heißt, über Urin ist es problematisch, über Blut sowieso. Die beste diagnostische Möglichkeit, das aktuelle Niveau an Neurotransmittern festzustellen, ist tatsächlich über die Messung in der zerebrospinalen Flüssigkeit. Nur, wer hat Bock darauf, eine Kanüle in das Rückenmark zu bekommen? Plus, man hat festgestellt, dass natürlich durch diese diagnostische Maßnahme die Adrenalinwerte extrem hoch gehen, was sich wiederum auch negativ auf andere Neurotransmitter auswirkt. Also auch da gibt es, ja, komisch, oder? Eigenartig. Also auch das ist nicht wirklich valide. Dann gibt es noch die Möglichkeit, was die am nächsten sinnvolle Option ist, sich tatsächlich Metaboliten anzuschauen über Urin. Das heißt, ich nehme einfach nur einen Teststreifen, uriniere drauf und dann messe ich bestimmte Metaboliten. Aber nicht von jedem Neurotransmitter gibt es sinnvolle Metaboliten, die ich messen kann. Also bei Serotonin gibt es ein paar Metaboliten, bei Dopamin zum Beispiel, Homovanillinsäure zum Beispiel. Und diese Metaboliten sind aussagekräftig genug. Und da verwende ich zum Beispiel den Dutch-Test, den ich sehr, sehr gut finde, der nicht nur diese Metaboliten testet, sondern auch viele andere Parameter, viele andere Hormone, Aminosäuren. Das ist der Test, den ich am ehesten favorisiere. Aber nicht jeder hat Lust, für so einen Test 500 bis 600 Euro auszugeben. Und deswegen handle ich tatsächlich in erster Linie symptomorientiert. Das bedeutet also, anhand der Symptome gehe ich davon aus, wo es ein Ungleichgewicht geben könnte in Bezug auf Neurotransmitter oder dass eine mögliche Neuroinflammation vorliegt, aber je schlimmer die Ausgangslage des Patienten oder des Kunden, je schlimmer die Symptomatik, je schlimmer die neurologische Erkrankung, desto eher weiß ich, da ist auf jeden Fall Neuroinflammation mit dabei. Und dann habe ich meine Behandlungsprotokolle, entsprechende Symptomatik und entsprechende Erkrankung und weniger über eine konkrete Messung der Neurotransmitter.
Ja, interessant. Also ich finde auch, und ich als Coach bin auch ein großer Fan mittlerweile, auch wenn die Labordiagnostik natürlich auch wunderbare Informationen liefern kann, oft aber gleichzeitig auch nicht. Aber ich finde, Symptome müssten eigentlich das Primäre sein, mit dem wir arbeiten, weil darum geht es ja. Deswegen kommt der Kunde ja. Mhm. Deswegen ist natürlich für uns auch irgendwie wichtig als Coach, glaube ich, diese Symptome deuten zu können. Das ist dann quasi so die Kunst daraus. In welche Richtungen schaust du denn dann, was so deine Anamnese angeht? Was fragst du da ab? Was könnten da welche Zusammenhänge sein von Symptomatik, die dich dann irgendwie auf irgendein Thema hindeuten lassen?
Um nochmal ganz kurz darauf einzugehen, dass das Diagnostik nicht immer sinnvoll ist, da möchte ich nur gerne das Beispiel Serotonin und Depression mit aufnehmen, weil immer noch viele Menschen davon ausgehen, dass Depression etwas ist, was mit einem Serotoninmangel einhergeht. Wenn man sich anschaut, Serotonin-Level von Depressiven und von Gesunden, kein Unterschied. Es gibt keinen signifikanten Unterschied. Du kannst also ein niedriges Serotonin-Niveau haben und depressiv sein. Du kannst ein niedriges Serotonin-Niveau sein und nicht depressiv sein. Du kannst ausreichend Serotonin haben und bist depressiv. Ja. Und Studien zeigen auch, dass wenn man zum Beispiel dafür sorgt, dass es zu einem Tryptophan-Mangel kommt, also man eliminiert einfach Tryptophan aus der Ernährung, ergo führt ein Mangel an Tryptophan dazu, dass nicht adäquat Serotonin produziert werden kann, hat man festgestellt, dass man dadurch keine Entwicklung von Depressionen hervorrufen kann. Also auch da, Neurotransmitter sind komplex und deswegen ist die Messung nicht immer sinnvoll. Zumal auch ein Neurotransmitter wiederum andere Neurotransmitter beeinflussen kann. Serotonin beeinflusst GABA, Dopamin, Acetylcholin und dann wiederum diese Neurotransmitter beeinflussen wieder andere. Deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, die Anamnese fängt natürlich immer damit an, was ist natürlich die Symptomatik. Also im Ersten ein Gespräch. Natürlich nutze ich auch ganz gerne labordiagnostische Parameter. Und das sind dann häufig, sind es die gleichen. Also wenn ich jetzt mir alle neurologischen Probleme anschaue, mit denen ich arbeite, schaue ich zum Beispiel sehr, sehr häufig auf Homocystein. Das ist so ein klassischer Wert. Ne? Und die meisten Ärzte sagen, Moment mal, wir wollen doch jetzt nicht schauen, ob ihr ein Arteriosklerose-Risiko vorliegt. Sage ich, ja, Homocystein ist natürlich für die meisten Schulmediziner ein Wert in Bezug auf kardiovaskuläres Risiko. Aber Homocystein-Wert zeigt doch auf, ob das Nervensystem sich in einer toxischen Umgebung befindet. Das ist ein wichtiger Wert. Zink zum Beispiel, extrem wichtiger Wert, auch im Kontext von Alzheimer-Prävention, was häufig ignoriert wird. Nicht nur für gesunde Darmfunktion, sondern auch für eine gesunde neuronale Funktion. Zum Beispiel unser Innenohr ist extrem abhängig, unser vestibuläres System ist extrem abhängig vom Zinkniveau. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Verknüpfungen. Und da gibt es natürlich dann noch andere Parameter, die interessant sein können, die jeder kennt, Omega-3-Index zum Beispiel, extrem wichtig, Vitamin D, das sind so die klassischen Parameter, wo man ein Auge drauf werfen sollte und wenn die stimmen und trotzdem Probleme vorliegen, dann kann man natürlich immer noch ein bisschen tiefer schauen.
Können wir vielleicht nochmal ganz kurz über das Homocystein sprechen? Viele kennen das wahrscheinlich, so wie du es jetzt eben auch genannt hast, in Verbindung mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Du sagst aber, hey, das ist eigentlich auch ein Wert, wenn ich den verstehe, der hängt irgendwie mit einer Toxizität des Körpers zusammen. Wie ist das zu deuten oder wie kann man das erklären?
Naja, auf der einen Seite, wir hatten uns ja kürzlich auch mal über das Thema Methylierung unterhalten und wenn ich jetzt einen erhöhten Homocysteinwert habe, ist es erstmal ein Hinweis darauf, dass es eventuell eine Methylierungsschwäche geben könnte. Und ich erlebe das tatsächlich bei Personen, die einen hohen Homocysteinwert haben und trotzdem zum Beispiel B-Vitamine nehmen und der Wert ist trotzdem immer noch oben, dann gehe ich auf jeden Fall erst recht von einer Methylierungsschwäche aus und unterstütze dann mit anderen Maßnahmen wie zum Beispiel Folat, aber auch mit Glycin oder mit Cholin. Also da lege ich jetzt nicht nur meinen Fokus auf B-Vitamine, sondern schaue, wie kann ich das weiter unterstützen. Mhm. Und Studien zeigen auf jeden Fall, dass wie gesagt ein erhöhter Homocysteinwert zeigt Korrelation mit einer erhöhten Neuroinflammation. Und das kann daran liegen, dass zu viel Homocystein produziert wird oder zu wenig abgebaut wird, kann ja entweder oder sein, und dass einfach das zu viel an Homocystein ebenfalls dazu beiträgt, dass halt Entzündungsprozesse verstärkt werden. Und das ist natürlich vor allem dann der Fall, wenn ich zum Beispiel eingeschränkte Schlafqualität habe. Ne? Also häufig viele Menschen schlafen deswegen nicht gut, weil sie einfach zu viel Histamin haben, was nicht adäquat abgebaut werden kann.
Ja, super spannend. Also auch die Kombination von Histamin zur Methylierung. Die Methylierung ist ja so ein wichtiger Prozess im Körper. Wir haben neulich bei dir ein Live dazu aufgenommen. Und Histamin wird natürlich über die Methylierung abgebaut. Und wenn man da so ein bisschen die Strippen zieht oder die Verbindungen zu deuten weiß, Homozystein, Histamin, Methylierung, da gibt sich ein schönes Bild daraus. Jetzt hast du auch noch Zink genannt, fand ich auch noch sehr spannend. Du sagst, es ist sehr wichtig für das Vestibulärsystem. Und wenn Zinkmangel vorliegt, kann sich das quasi negativ auch dann grundsätzlich auf die Struktur vom Vestibulärsystem auswirken oder dann eben auf seine Funktion. Wie kann sich denn sowas äußern? Das sind wahrscheinlich eher Korrelationen als Kausalitäten. Mhm. Wie lässt sich das deuten? Kann man das positiv beeinflussen? Hast du da irgendwelche Erfahrungen?
Ich werde auf jeden Fall hellhörig, wenn mir jemand zum Beispiel, also bei Tinnitus sowieso, also bei Tinnitus, das ist so eine klassische neurologische Erkrankung, wo ich dann immer auch gerne wissen möchte, wie hoch ist der Zinkwert im Körper. Mhm. Und deswegen zwei Supplements, die ich zum Beispiel immer bei Tinnitus empfehle, ist Zink und Ginkgo, weil Ginkgo fördert die Durchblutung und zeigt auch tatsächlich bei Tinnitus eine positive Wirkung. Gleichzeitig leben wir natürlich, Zinkmangel macht sich natürlich auch häufig bemerkbar bei Leuten, die zum Beispiel eine Darmdysbiose haben. Ebenfalls Zink verwende ich dann sehr, sehr gerne, um die Darmbarriere wiederherzustellen, nebst Glutamin zum Beispiel, weil das extrem gut funktioniert. Und da gibt es auch interessante Studien, die aufgezeigt haben, dass ein längerfristiger Konsum von Zink in einer hohen Gabe bei vielen Menschen zu einer Wiederherstellung der Darmbarriere führt, die zum Beispiel unter Zöliakie leiden. Nur die Werte, die wir dann sehen, die liegen bei ungefähr 120 bis 150 Milligramm täglich. Und die meisten Leute flippen ja aus, wenn man denen sagt, nimm mal 25 Milligramm. Ja. Da empfehle ich zum Beispiel häufig
natürlich. Recommended Daily Allowance liegt nämlich bei 25 Mikrogramm. Und deswegen, so wie du sagst, flippen die Menschen dann aus, wenn man mehr gibt.
Ja, genau. Ne? Also ich bin nicht grundsätzlich ein Fan von viel hilft viel, aber bei manchen Problemen brauchst du halt mehr, ne? Mehr als die empfohlene Tagesdosierung. Und das ist auch bei Zink der Fall. Zumindest, wenn du da vielleicht eine Dysbiose hast, unter der du leidest. Also wie gesagt, es gibt bestimmte Erkrankungen, da schaue ich mir einfach das Zinkniveau auch gerne an, aber sogar auch bei neuropsychiatrischen Erkrankungen. Da achte ich ebenfalls darauf, Depression, Angststörungen, Panik, und da zeigt sich, dass die Leute häufig einen Zinkmangel aufweisen.
Ja, jetzt haben wir viel über Diagnostik gesprochen, was ist möglich, was nicht möglich. Wir haben herauskristallisiert, hey, das Nachfragen, das Zuhören ist eigentlich super wichtig, aber der ein oder andere Labortest natürlich auch. Wie sieht denn dann so ein Neurocoaching, wenn du jetzt quasi all deine Informationen sammelst und baust dir dein Bild über deinen Kunden? Wie sieht dann so ein Gehirncoaching aus? Basiert das dann wieder auf den großen Überschriften auch, die wir vorhin genannt haben? Da war Ernährung mit dabei, da war natürlich auch dieses und jenes mit dabei. Wie sieht das aus? Ist das dann quasi Ernährung, Nährstoffe? Vielleicht kannst du da mal ein bisschen drauf eingehen. Mhm.
Tatsächlich Ernährung, Nährstoffe, gezielte Bewegung. Aber in letzter Zeit, vor allem da sich immer wieder dieselben Krankheitsbilder bei mir zeigen, man könnte auch sagen, gut, ich bin ja auf bestimmte Erkrankungen oder Defizite spezialisiert, gibt es tatsächlich zwei Dinge, die ich extrem häufig in letzter Zeit meinen Kunden empfehle, die auch wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Und das sind die Bereiche Vagusstimulation und Photobiomodulation. Mhm. Und fangen wir mal ganz kurz mit Photobiomodulation an, also früher auch als Low-Light-Laser bezeichnet oder als Lichttherapie, ja. Was ich mittlerweile verwende bei neurologischen Problemen, aber sogar auch bei Darmproblemen, weil das extrem gut funktioniert. Und Vagusaktivierung.
Moment, Patrick, ganz kurz, da müssen wir ganz kurz drauf eingehen. Die Photobiomodulation, Rotlicht und Nahinfrarotlicht wahrscheinlich.
Genau.
Und zwar für Mikrobiom und fürs Gehirn. Also Rotlicht kann ja gar nicht so tief unter die Haut gehen. Jetzt ist aber die Schädeldecke ja gar nicht so dick. Reicht das denn dafür aus oder nimmst du dafür das Nahinfrarot oder wie muss man sich das vorstellen? Es gibt ja mittlerweile auch Helme tatsächlich fürs Gehirn. Oder wie benutzt du das Ganze auch fürs Mikrobiom, jetzt, wo das angesprochen ist?
Ja, also tatsächlich ist es so, dass natürlich die Penetrationstiefe, die hängt natürlich wirklich vom Gerät ab. Ne? Also man achtet normalerweise, gibt es da zwei Werte. Das ist einmal der Joule-Wert, der Leistungswert und der Milliwatt-Wert in Bezug auf Quadratzentimeter. Und daraus ergibt sich natürlich auch die Penetrationstiefe. Das heißt also, es gibt bestimmte Geräte, die sind von der Intensität her so stark, dass sie halt transkranial durchgeführt oder genutzt werden können, also transkranial durch den Schädel hindurch. Und da entweder hat das Gerät wirklich Kontakt zum Schädel oder es ist nah am Schädel dran. Die Penetrationstiefe reicht in der Regel völlig aus, weil das Licht auch nicht so tief in die kortikale Struktur reingehen muss, um einen positiven Effekt zu erzeugen. Mhm. Und es gibt natürlich manche Laser, wie du es gesagt hast, manche Helme. Es gibt manche Laser, die hält man einfach nah am Kopf. Und es gibt intranasale Laser, ne? Also wirklich dann eine LED, die du dann wirklich dann in die Nase steckst sozusagen. Da gibt es unterschiedliche Geräte. Mhm. Und die funktionieren allesamt. Und du hast es gerade schon gesagt, in der Regel ist es eine Kombination aus Infrarot oder Nahinfrarot. Da sind dann unterschiedliche Wellenlängen. Und wir erleben einfach, dass vor allem im Kopfbereich, dass das unter anderem die mitochondriale Funktion verbessert. Das bedeutet einfach, unsere Nervenzellen sind dazu in der Lage, leichte Energie zu produzieren. Das führt wiederum dazu zu verbesserten Reparaturprozessen und zur verbesserten Funktion des gehirneigenen Immunsystems. Und das Gleiche gilt im Endeffekt auch für das Mikrobiom. Das heißt, Lichttherapie zeigt, Untersuchungen zeigen, dass wirklich Photobiomodulation auch in der Lage ist, das Mikrobiom zu verändern. Das heißt, wir erleben wirklich mehr Produktion der guten Bakterien und weniger von den schlechten Bakterien. Und das nur durch den Einfluss von Licht, komplett unabhängig von der Ernährungsweise.
Super. Und da gehst du auch einmal mit dem Panel dann nah in Richtung Bauch, 10 cm, 15 cm Abstand, je nach Stärke auch des Geräts.
Korrekt.
Und dann 30 bis 60 Minuten über den Tag verteilt, oder?
Genau, also ja, also ganz unterschiedlich. Die fangen meistens so mit 10, 15 Minuten an. Die meisten Leute sagen, boah, das tut so gut. Die halten sich dann gerne das Ding wie eine Stunde vor dem Bauch. Und wieso auch gerade das Mikrobiom? Naja, wir wissen, es gibt doch die Darm-Hirn-Achse. Das bedeutet also, natürlich hat der Darm Einfluss auf das Nervensystem, genauso wie umgekehrt. Das heißt, über diese positive Stimulation des Darms und der Veränderung des Mikrobioms habe ich natürlich auch einen positiven Effekt auf das Nervensystem, unter anderem über den Vagus. Also habe ich durch die Stimulation des Darms über die Veränderung des Mikrobioms auch eine Stimulation des Vagus. Also man könnte sagen, dass die Photobiomodulation des Darms automatisch auch eine Vagusaktivierung ist. Und was viele nicht wissen ist, Vagusaktivierung ist positiv für das Immunsystem, weil die Stimulation des Vagus fördert die Aktivierung des Immunsystems und hilft sogar, weil wir gerade beim Thema waren, auch bei Autoimmungeschehen, auch bei Autoimmunerkrankungen.
Ziemlich cool finde ich auch die Tatsache, dass eigentlich nur kortikale Strukturen davon betroffen sind, natürlich dann durch den Einsatz von Licht. Vielleicht kann das Nahinfrarot noch ein bisschen tiefer gehen und das Rotlicht vielleicht eher so Dura-Strukturen, aber so tief wird es da wahrscheinlich auch nicht durchgehen, außer man nimmt dann wirklich einen Laser anstatt einen LED. Aber das allein quasi durch diese, das heißt, ich komme ja eigentlich gar nicht an die größten Bereiche, aber wir haben trotzdem einen positiven Einfluss darauf. Und allein mit solchen Helmen hat man dann wirklich einfach eine große Möglichkeit, um darauf einzuwirken. Jetzt frage ich mich, das Konzept des Stackings, wir kennen das beide ja von Eric Kopp, dass wir quasi über die unterschiedlichsten Herangehensweisen gleichzeitig auf die ein und dieselbe Gehirnstruktur einwirken, um quasi eine höhere Stimulation oder Durchblutung auch zu erwirken. Das heißt, da auch würde ich gleichzeitig vielleicht mit dem Helm arbeiten oder auf mein Mikrobiom, so wie du das sagst, und jetzt zusätzlich aber auch gleichzeitig den Vagusnerv stimulieren auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen, habe ich auch schon eine Art von Stacking und quasi einen höheren, vielleicht neuronalen Output. Die Frage, wie machst du denn eine Vagusnerv-Aktivierung? Was ist denn dein Lieblingstool oder wie machst du das am liebsten?
Ja, tatsächlich, mein Lieblingstool für die Vagusstimulierung ist Ultraschall, was sehr selten verwendet wird. Ja. Ultraschall hat einen großen Vorteil gegenüber der klassischen Elektrostimulation. Mhm. Um den Vagus zu aktivieren, brauchst du einfach eine gewisse Intensität. Gehen wir davon aus, du musst eine gewisse Reizschwelle erreichen, um den Vagus adäquat zu stimulieren, damit du einen positiven Effekt hast. Beim Vagus ist aber das Problem, genauso wie eigentlich bei allen anderen Nerven auch, du kannst jeden Nerv auch überstimulieren. Und wenn du halt diese Reizschwelle durchbrichst und die Stimulation zu stark ausfällt, dann hast du eine entgegengesetzte, also eine negative Reaktion. Das heißt, es kann dich auch zum Crash bringen. Was für einen gesunden Menschen unproblematisch ist. Ein gesunder Mensch wird nicht crashen, aber wir sprechen ja hier eher von erkrankten oder krankhaften Menschen, die Probleme haben. Und das ist das Problem mit Elektrostimulation. Das heißt, wenn du mehr Power reinsetzt, ist die, zum Beispiel die Penetrationstiefe größer. Du kommst stärker in die Struktur ran. Aber es kann sehr, sehr schnell zu einer negativen Reaktion führen. Und bei Ultraschall hast du das nicht. Das heißt, bei Ultraschall hast du nicht diese mögliche negative Reaktion wie bei Elektrostimulation und du hast automatisch genau die richtige Penetrationstiefe durch das richtige Ultraschallgerät. Und deswegen funktioniert Ultraschall besser als die Elektrostimulation. Du hast einen schnelleren Effekt, du hast kaum negativen Effekt, ist nebenwirkungsarm, extrem nebenwirkungsarm, wenn nicht sogar frei. Und du hast eine langanhaltende positive Wirkung.
Das ist super spannend, kenne ich nicht. Ich benutze gerne eigentlich diese transaurikulären Vagusnerv-Stimulationsdinger da von Nuvana, die kennst du auch. Mhm. Finde ich eigentlich super. Aber wie funktioniert das denn mit dem Ultraschall? Wo würde ich denn anlegen, auch dann an den Bereichen, wie zum Beispiel Oral und Jugulare oder auch am Ohr? Wie machst du das?
Oder an den Organen? Ja, also es gibt tatsächlich mehrere Möglichkeiten, das Ultraschall zu verwenden. In erster Linie tatsächlich immer am Vagus, wie du es gerade gesagt hast, ne? Weil der Vagus hier im Halsbereich, der läuft ja neben der Vena jugularis und neben der Carotis Arterie. Ne? Die drei Strukturen, die haben sozusagen eine gemeinsame Bindehülle, ne? Und laufen dann hier entlang. Und deswegen in der Regel wird dann auch genau hier stimuliert, hinter dem Ohr. Ich sage immer so leicht hinter der Carotis, linke Seite, rechte Seite. Weil auch da wieder, je nachdem, ob die linke Seite vom Vagus stimuliert wird oder die rechte Seite, hast du einen unterschiedlichen Effekt, weil wir beide Stränge vom Vagus haben auch einen etwas anderen Verlauf. Das heißt, es gibt neuroanatomische Unterschiede. Zum Beispiel kann die Stimulation des Vagus auch zu einer erhöhten Produktion von Dopamin führen, was dann wiederum für Parkinson-Patienten interessant ist, aber nachteilig für Leute, die zum Beispiel schon eine überschießende Dopaminproduktion haben, was zum Beispiel bei Psychosen der Fall ist oder bei Schizophrenie zum Beispiel. Also da muss man aufpassen, welche Seite man stimuliert. Oder auch bei kardiovaskulären Problemen macht es eher Sinn, die rechte Seite vom Vagus zu stimulieren, weil ich da eine, man könnte sagen, bessere Verbindung zum Herzen habe. Und bei Depressionen, Angststörungen, anderen neuropsychiatrischen Problemen, die in ähnliche Richtung gehen, eher den linken Vagus. Aber grundsätzlich teste ich. So, das ist also einmal die direkte Vagusstimulation. Gleichzeitig, wenn ich jetzt
aber... Wie testest du das?
Ausprobieren. Tatsächlich ausprobieren. Also ich sage
so logisch dann oder?
Na, es gibt, ich hab für die Leute ein Protokoll, das heißt linke Seite, rechte Seite, da stehen genau drauf, wie lange, welche Intensität und die Leute können innerhalb von ein paar Tagen direkt sagen, oh ja, die Seite ist besser, die Seite ist schlechter. Das heißt, die Leute spüren das. Ja. Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel, gehen wir davon aus, ich habe jemanden mit neurologischem Problem und auch eventuell vorliegendem Autoimmungeschehen oder Autoimmunerkrankung oder auf eine andere Art und Weise ist zumindest das Immunsystem in seiner Funktion stark eingeschränkt, dann gehe ich auch an die Milz ran. Ebenfalls, wo ich den Leuten sage, Stimulation der Milz und da zeigen auch Studien, dass wenn Ultraschall an der Milz appliziert wird, das ist also jetzt nicht als bildgebendes Verfahren, sondern wirklich zur tiefen Stimulation, zeigt, dass dadurch das Immunsystem angeregt wird und wir eine positive Wirkung haben bei eventuell vorliegenden Autoimmunerkrankungen. Super. Und deswegen nehme ich da die Milz mit dabei. Und wenn ich zum Beispiel Leute habe, die neurologische Probleme haben und Insulinresistenz, dann gehe ich von außen an den Pankreas, ebenfalls mit Ultraschall. Das heißt, ich versuche einmal die allgemeine Stimulation über den Vagus und dann die organspezifische Stimulation noch mit reinzunehmen.
Cool, das klingt sehr, sehr interessant, Patrick. Jetzt musst du uns noch verraten, mit welche Produkte gibt es denn dafür? Kannst du irgendwas empfehlen, was wir vielleicht in den Shownotes bringen können? Ist das sowas tragbar?
Es gibt tragbare Produkte, ja, aber da muss ich leider sagen, es ist tatsächlich ein Geheimnis.
Okay.
Ja, das einfach aus dem Grund, weil es war eine lange Reise, genau herauszufinden, welches Produkt am besten da funktioniert. Und es gibt auf dem Markt, also wenn du jetzt guckst, Vagostimulation und Ultraschall, dann findest du jetzt kein klassifiziertes Ultraschallgerät, was zur Vagostimulation gedacht ist. Das heißt, es ist eine Art Off-Label-Use, wenn man das sagen möchte. Okay. Und deswegen, ich integriere das in meinen Kursen, in meinen 1-zu-1-Coaching. Und deswegen hausiere ich tatsächlich nicht und sage nicht, welches Gerät das ist.
Ja,
ich,
gerne. Deswegen
bitte ich das zu entschuldigen, dass ich das jetzt nicht raushaue.
Ja, gerne, das akzeptieren wir auf jeden Fall. Aber das sind ja schon mal tolle Herangehensweisen. Also ich glaube, da kann eh schon mal viele Leute was mit anfangen. Und einen Vagus kann man ohnehin auf 1000 unterschiedliche Arten und Weisen wunderbar stimulieren. Und wer sich da einfuchsen möchte in dieses Thema oder mit dir zusammenarbeiten möchte, der kann natürlich in den Shownotes dann dich über die Shownotes kontaktieren. Wir werden
natürlich alles
verlinken, was du anbietest. Lass uns vielleicht nochmal über andere Möglichkeiten sprechen. Wir haben jetzt vor allem über Rotlicht, Infrarotlicht, über Vagusnervstimulation gesprochen. Wir haben oberflächlich, zumindest hast du es angesprochen, du sagst Ernährung und Nährstoffe, Zink und Ginkgo hast du erwähnt. Aber vielleicht an Nährstoffen, was machst du dann noch zum Beispiel für Neuroinflammation oder diese Autoimmungeschichten? Was setzt du da unterstützend ein?
Also ich schaue natürlich wirklich in Ärzten auf die Symptome. Also die Anamnese, die zeigt mir natürlich auf, was am ehesten sinnvoll ist. Aber es gibt natürlich gewisse Präparate, die ich relativ häufig empfehle, genau wie das jeder Coach. Du wirst bestimmt auch so deine Game Changer haben, wo du sagst, boah, da hast du wirklich gute Benefits bei den meisten deiner Kunden gemacht und man kommt ja immer wieder auf dieselben Supplements, mehr oder weniger. Und da gibt es natürlich ein paar, die ich sehr, sehr gerne verwende. Als wichtigstes Antioxidant für das Nervensystem definitiv Glutathion. Am besten das S-Acetylglutathion. Ich habe jetzt verschiedene Formen ausprobiert, reduziertes Glutathion und das S-Acetylglutathion ist ein bisschen teurer, wirkt aber tatsächlich nochmal einen Ticken besser. Und Glutathion ist für viele meiner Kunden in Bezug auf die neuronale Gesundheit ein Gamechanger, weil es den oxidativen Stress reduziert, es funktioniert sehr, sehr gut bei Neuroinflammation, muss aber auch längere Zeit durchgenommen werden. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Ja? Also manche Supplements, dann nimmst du und du merkst dann direkt nach 1-2 Tagen, boah, du hast einen positiven Effekt. Und bei manchen Dingen musst du halt ein bisschen länger nehmen, bis du wirklich den positiven Effekt hast. Und in Bezug auf Neuroinflammation, was ich ebenfalls häufig empfehle, ist Grüntee-Extrakt. Vor allem in dem Kontext, dass Neuroinflammation häufig dadurch gekennzeichnet ist, dass du eine Eisenakkumulation hast. Also du hast zu viel Eisen im Körper. Das heißt, dein Ferritinwert, dein regulärer Ferritinwert, den du beim Arzt bestimmst, kann völlig normal sein, aber du hast einen Überschuss an Eisen im Nervensystem. Und Grüntee-Extrakt, sogenannte Epigallocatechingalat, hilft tatsächlich, Eisen auszuleiten und wirkt tatsächlich als einer Chelator genauso gut wie auch die, ich nenne es mal, synthetischen Chelatoren, die wir dann eher kennen, wenn wir halt den Körper versuchen, in seiner Detoxifikation zu unterstützen. Und das Gute ist bei Grüntee-Extrakt A, er ist vergleichsweise günstig. Das heißt, du kannst natürlich entweder das als Kapselform nehmen oder du nimmst einen Tee, einen Grüntee. Und da achte ich zum Beispiel darauf, dass ich den Leuten erst einen Grüntee empfehle, bevor ich jetzt an Kapseln gehe, weil ich immer ein Fan davon bin. Je mehr du in Anführungsstrichen natürliche Lebensmittel zu dir nehmen kannst, desto besser. Und da gibt es bestimmte Teesorten, die besonders reich sind an den Katechinen, aber wenig Koffein haben. Und da gibt es, ob das jetzt Matcha-Tee ist zum Beispiel, Oolong und Sencha, oder den ich am häufigsten empfehle, ist der Benfuki, heißt der. Der ist besonders reich an Katechinen, hat gleichzeitig einen relativ geringen Koffeingehalt.
Okay, super. Also Tee, vielleicht ein kleiner Warnhinweis, der ist immer, wenn man dann eine schlechte Qualität bekommt, nicht immer, aber der ist sehr häufig verschimmelt. Also da muss man wirklich aufpassen, ähnlich beim Kaffee. Also wirklich zu einem guten Produkt greifen und da quasi nicht Geld sparen an der falschen Stelle.
Ja, klar. Ganz, ganz wichtiger Punkt natürlich. Welche Ernte ist es überhaupt? Welche Pflückung? Wo kommt der her natürlich? Gibt es da eventuell vielleicht sogar, das sollte natürlich ein Test im besten Fall sein. Ne? Schimmel ist dann auch wieder, glaube ich, ein Thema mit Mykotoxin, wo man sich auch den ganzen Tag noch drüber unterhalten kann.
Genau. Ja, lass uns vielleicht nochmal am Ende auch über Bewegung sprechen oder eher die Neuroathletik. In welchem Rahmen setzt du das denn ein, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf Autoimmunität gegenüber das Nervensystem, Inflammation etc.? Inwiefern kommt denn da die Neuroathletik oder spielt da die Neuroathletik auch nochmal eine Rolle?
Tatsächlich weniger. Also bei den ganzen neuronalen Problemen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind jetzt diese klassischen bewegungsorientierten Ansätze aus der Neuroathletik weniger wichtig. Also das, was ich schon mache, ist das neurovisuelle Training, was ich aber dann weniger als klassische Bewegung kennzeichnen würde. Und ich habe einfach festgestellt, wenn es um einen Bewegungsansatz geht in Bezug auf neuronale Gesundheit, dann ist einfach die Kombination aus Krafttraining und kardiovaskulärem Training per se genau das Richtige. Krafttraining, wieso? Muskulatur ist stoffwechselaktiv, du produzierst Myokine, die wiederum ebenfalls einen positiven Effekt auf das Nervensystem haben. Kardiovaskulär fördert allein die Durchblutung. Bessere Durchblutung bedeutet gleichzeitig natürlich auch bessere Durchblutung des Gehirns. Mehr Durchblutung des Gehirns bedeutet bessere Sauerstoffversorgung. Also das sind so die positiven Effekte. Und deswegen, wie wir das Training dann gestalten, ist es relativ egal. Deswegen bin ich ein Fan davon, das einfach per se durchzuführen. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, in Bezug auf Krafttraining, um ein bisschen spezifischer zu sein, vor allem auch die Dinge, die auf die Wirbelsäule abzielen. Also je mehr ich sozusagen Core-Training mache, Wirbelsäulen stabilisierende Übungen, desto besser, weil da sehen wir auch, dass vor allem, wenn die Rückenmuskulatur gekräftigt wird, wir dadurch noch einen etwas positiveren Effekt im Allgemeinen auf das Nervensystem haben, als zum Beispiel das Training der Extremitäten.
Weil das mit dem Mittelhirn zusammenhängt oder auch mit dem Vestibulärsystem und dann die Strukturen darunter oder aus welchem
Genau, Bereich? Also wir haben dann positiven Effekt, vor allem die Verbindung zum Gleichgewichtsorgan und auch tatsächlich zum Kleinhirn, weil das Kleinhirn ist einmal stark davon abhängig, welche sensorischen Signale wir aus der Umgebung von unserem Körper empfangen, aber auch die sogenannte Stabilität der Mittellinie, also alles, was sich auf die Wirbelsäule bezieht, auf die Stabilisierung der Mittellinie, hat dann einen positiven Effekt auf das Kleinhirn. Kleinhirn ist wiederum wichtig für die Fein- und für die Grobmotorik. Und das Kleinhirn füttert auch kortikale Bereiche. Das heißt, je mehr wir an unserer motorischen Qualität arbeiten, desto mehr haben wir dann auch einen positiven Effekt auf kortikale Bereiche, wie zum Beispiel den Frontallappen.
Super. Ja, vielleicht nochmal so, was kann man denn dann abschließend erwarten? Ich meine, Autoimmunität ist natürlich immer so eine Geschichte, offiziell nicht heilbar, aber man kann sie natürlich auch ruhig legen, lahmlegen. Wie ist das denn mit so Neuroinflammation? Klar kann man die Inflammation rückgängig machen, aber dann die Autoimmunität gegen die einzelnen Bereiche, die wir vorhin genannt haben, gibt es vielleicht, wenn man da nochmal auf Testing eingehen, kann man das testen mit Antikörper? Und kann man dann irgendwann vielleicht auch in der Veränderung sehen, dass die Autoimmunität eingestellt ist oder lahmgelegt ist?
Ja, also es gibt natürlich diverse Screening-Verfahren. So ein klassisches Screening ist so ein ANA-Screening, was ich den Leuten empfehle, so typischer Test auf Autoantikörper. Also das, was ich erlebe, ist, genau wie du es gesagt hast, keine Heilung, aber eine deutliche Milderung der Symptome. Ich versuche den Leuten zu zeigen, wie sie mit ihren Beschwerden klarkommen. Also man könnte sagen Lifestyle-Management oder Management des Alltags. Dass einfach die Autoimmunerkrankung oder das Autoimmungeschehen einfach nicht mehr, salopp ausgedrückt, nicht mehr so stark reinkickt. Und ich glaube tatsächlich, wenn die Leute in der Lage sind, ihre Autoimmunerkrankung einfach besser in den Griff zu bekommen, dass ihnen schon dadurch deutlich geholfen ist. Und deswegen ist das auch immer mein Ziel. Und ich sage auch nicht den Leuten, ich bin hier, um dir dich zu heilen, sondern einfach nur, um dir zu helfen und dich zu unterstützen.
Ja, super. Also es klingt auf jeden Fall spannend und es ist ein holistischer Ansatz und je mehr man dann quasi macht, desto besser ist natürlich der Outcome. Man kann immer in individuellen Ecken arbeiten, aber wenn ich dann alles so kombiniere, so wie du das machst, in deiner Herangehensweise, klingt das einfach super und dann kann man sich vorstellen, dass wenn ich an vielen Ecken arbeite oder wenn ich vom Stress fast immer mehr rausnehme und dann am Ende immer weniger drin habe, dass natürlich meine Symptome sich auch deutlich verbessern. Am Ende würde ich vielleicht gerne noch eingehen auf ein Thema, von dem ich weiß, dass du dich auch daraufhin spezialisiert hast. Und zwar ist es die Migräne. Ist ja ein sehr komplexes Thema und kann ja auch extrem unterschiedliche Ursachen haben. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Einblick geben in das Thema Migräne per se. Was können dafür für Ursachen sein und wie kann für Migräne ein ganzheitlicher Ansatz aussehen?
Also grundsätzlich müssen wir festhalten, Migräne ist eine Erkrankung mit immer einer genetischen Prädisposition. Es ist eine neurologische Erkrankung und involviert immer den Hirnstamm beziehungsweise eine Dysfunktion im Hirnstamm. Das ist etwas, das gilt für jede Migräne. Ob mit Aura oder ohne Aura, macht gar keinen Unterschied. Weil früher hat man immer noch gedacht, das ist eine vaskuläre Erkrankung. Mittlerweile gibt es wahrscheinlich immer noch Ärzte, die gehen davon aus, das ist nur eine Durchblutungsstörung. Und dadurch, dass es eine neurologische Erkrankung ist, muss man natürlich auch diesen Neuro-Approach natürlich haben. Und es gibt einfach verschiedene Lösungen, weil unterschiedliche Bereiche im Nervensystem, man könnte sagen, angegriffen werden. Auf der einen Seite, wenn wir den Hirnstamm gucken, im Hirnstamm haben wir auch sogenannte schmerzmodulierende Bereiche. Das heißt, Areale im Hirnstamm sind dafür da, Schmerzen zu unterdrücken. Wenn wir diese Bereiche nicht hätten, würden wir die ganze Zeit schreiend vor Schmerzen herumlaufen. Dann würden wir uns einmal kurz am Tisch stoßen und wir würden den ganzen Tag heulend auf dem Boden liegen. Das heißt also, unser Gehirn unterdrückt konstant potenzielle Schmerzen. Und das ist der Grund, wieso viele Menschen, die unter Migräne leiden, also Migräniker, häufig auch sehr sensibel sind. Also häufig hypersensibel, weil sie eben nicht so gut Schmerzen im Allgemeinen unterdrücken können. Und diese Schmerzzentren kann man sich dann speziell angucken.
Und ist das PMRF an der Stelle, wo du es erwähnst, oder sind das konkretere Bereiche?
Genau, also PMRF, das ist die pontomediane Formatio reticularis, also Pons und Medulla im Nervensystem. Und da gibt es bestimmte Bereiche, wie zum Beispiel die Raphekerne. Die Raphekerne Medulla sind dafür da, Serotonin zu produzieren. Und genauso gut kann aber auch da eine Dysfunktion im Locus coeruleus, über den wir gerade gesprochen haben, vorliegen, Mangel an Noradrenalinproduktion. Also der Hirnstamm ist ein wichtiges Zentrum. Es gibt auch da Untersuchungen, die zeigen, dass zum Beispiel die Kombination von CBD und THC genauso gut funktionieren kann wie Triptane. Triptane ist eigentlich immer noch das Standardmedikament, was man bei Migräne gibt. Und deswegen freue ich mich darauf, wenn irgendwann die deutsche Bundesregierung entscheiden sollte, Marihuana zu legalisieren.
Nicht angeblich, weil dieses Jahr, oder?
Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es alleine aus Gründen, nicht für mein eigenes Wohlbefinden, sondern ich würde dann direkt meinen Kunden sagen, bitte hol dir genau diesen spezifischen Strain und dann kombiniere das mit CBD. Weil es gibt da schöne Untersuchungen, die zeigen, dass CBD und THC in Kombination genauso gut funktioniert wie Triptane bei Migräne. Also wieso nicht dann die natürliche Solution wählen? Ne? Plus Menschen, die extrem häufig unter Migräne leiden, also unter einer chronischen Migräne. Chronische Migräne bedeutet häufiger als 12 Attacken im Monat. Die dürfen sowieso nicht jedes Mal Triptane nehmen. Das heißt, Triptane dürfen wir nur 9-mal in der Regel im Monat nehmen. Und um deine Frage noch weiter beantworten zu können, Migräne kann natürlich auch assoziiert sein mit Dysfunktion in der Halswirbelsäule, weil du hattest das am Anfang angesprochen, weswegen ich mich auch sehr gerne auf die Halswirbelsäule konzentriere, weil es einfach eine Verbindung gibt zwischen der Halswirbelsäule und dem Trigeminus, unserem Gesichtsnerv. Und das ist der Grund, wieso viele Menschen, die Migräne haben, natürlich diesen dumpfen Schmerz hinter dem Auge, teilweise natürlich Schmerz in der kompletten Gesichtshälfte. Und wir haben wirklich eine neuroanatomische Verbindung zwischen den Rückenmarksegmenten in der Halswirbelsäule über den Hirnstamm bis hin zu einem Gesichtsnerv, der hier so eine drei Verästelung hat, im Stirnbereich, Jochbein und im Kinnbereich. Und das ist der Grund, wieso viele Menschen, die dann vielleicht zum Therapeuten gehen, zum Chiropraktiker oder Chiropraktor eine Justierung bekommen, merken, oh, der Hals fühlt sich viel besser an und ich habe keine Migräne mehr. Ja, weil durch diese Justierung wird der Schmerz nicht mehr getriggert. Das heißt, die sind nicht geheilt von Migräne, aber dem Nacken geht es besser und die Migräne wird einfach nicht mehr getriggert. Und so gibt es einfach eine Vielzahl von Gründen und von Ursachen, wieso man Migräne haben kann. Und das ist der Grund, wieso nicht für jeden die Behandlung gleich aussehen sollte bei einer vorliegenden Migräne.
Ja, spannend. Vielleicht noch ein Thema, was mich auch persönlich integriert. Du hast drei Bereiche genannt. Eins davon waren die genetischen Prädispositionen. Weißt du, welche Gene konkret damit involviert sind? Welche Polymorphismen
hast du dich damit beschäftigt? Ich habe mich damit beschäftigt, aber ich habe mir es ehrlich gesagt nicht gemerkt, weil ich in den
Hieroglyphen.
Ich bin einfach nicht so stark drin in der Thematik, weil ich weiß zwar, wie ich natürlich die Probleme behebe, aber ich habe es nicht im Kopf, tatsächlich nicht, nein.
Wie sind denn da so die Erfolgsaussichten? Wenn man als quasi, ich habe die genetischen Prädispositionen, zusätzlich habe ich neurologische Defizite und so weiter, wenn ich dann quasi herausbekomme, vielleicht auch mit einer Feinjustierung im Halswirbelsegment, kriege ich das ganz weg?
Ja, es kommt drauf an. Also das, was ich meinen Kunden, die dann zu mir kommen, sage, ist, dass ich in der Lage bin, die Häufigkeit der Migräne und die Intensität der Migräne mindestens 50% zu reduzieren. Also das geht definitiv.
Das ist schon mal ein extremes Versprechen auf jeden Fall.
Ja, also wenn du natürlich Leute hast, die so, sage ich mal, im Monat 10 Migräneattacken haben und dann gehen wir von 10 auf 5, ist das schon für die ein großer Unterschied.
Absolut.
In der Regel liegt so die Erfolgsbilanz bei mir bei ungefähr 70-80%. Hängt natürlich wirklich davon ab, wie häufig die Leute Migräne haben. Das liegt aber daran, weil ich an allen möglichen Baustellen rangehe. Das heißt, ich schaue mir also das sozusagen neurologische System an, ich schaue mir also Hirnstamm an, Ernährung, Supplementation und natürlich auch das Thema Hormone. Und wenn ich das natürlich alles zusammenpacke, dann bin ich an allen möglichen Bausteinen dran, die zu einer Migräne führen können. Genauso auch wie natürlich das muskuloskeletale System, wie zum Beispiel Halswirbelsäule und Bewegung. Und deswegen bleibt da nicht viel übrig. Das Einzige, was vielleicht übrig bleibt, sind, wenn ich zum Beispiel jetzt so eine CGRP-Antikörpertherapie mache, was auch manchmal funktionieren kann. Also es gibt verschiedene Lösungsansätze, aber ich in meinem System gehe alle möglichen Lösungsansätze durch. Und deswegen kann ich auch sagen, dass die Erfolgswahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch ist.
Ja, super. Also finde ich echt klasse. Und diejenigen, die jetzt zuhören und sich vielleicht angesprochen fühlen, meldet euch gerne beim Patrick. Wir werden alles verlinken in den Shownotes. An der Stelle vielleicht nochmal kleines Schlusswort von dir, Patrick. Was können die Leute machen, um allgemein die Gehirngesundheit zu unterstützen? Wir haben vorhin ein paar Sachen genannt, aber was sind deine Top 2 oder 3, die man vielleicht zu Hause durchführen kann?
Bewegen unter der Sonne an der frischen Luft, möglichst wenig bekleidet. Das wäre in einem Satz zusammengefasst, weil das ist für mich basic. Das ist allgemein wirklich frische Luft und Bewegung und dann einfach so viel wie möglich Sonne tanken. Das ist für mich sozusagen, wenn du das nicht hast, dann fehlt dir wirklich Lebensqualität. Und ohne das macht keinen Sinn, Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, macht keinen Sinn, zu Hause irgendwelche Übungen auf dem Teppichboden zu machen. Das ist die Grundlage. Und wenn das alleine schon gegeben ist oder zumindest Leute sich darum bemühen, dann haben sie schon echt viel im Griff.
Ja, also dieser Jäger-Sammler-Lifestyle, wenn wir zu dem zurückkehren würden, dann würde sich so vieles einfach wieder in Luft auflösen. Deswegen back to the roots. Ich sag Patrick, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für die tollen Infos da draußen natürlich auch. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten. Wenn euch die Infos gefallen haben und ihr wollt den Kanal unterstützen, bitte gerne liken, kommentieren und den Kanal abonnieren, sodass wir die tollen Infos von Patrick mit so vielen Menschen wie möglich teilen können. Ansonsten bis zum nächsten Mal, wenn ich wieder den nächsten Gast bei Epigenetik TV dabei habe. Patrick, vielen Dank, dass du dabei warst.
Danke, Sebastian.